SRF 3.
Entlassen, wieder einstellen, aber zu schlechteren Bedingungen. Unser Fokus zur Schweizer Baubranche und zweifelhaften Kündigungen. Kaufen, entscheiden, niemanden fragen. Warum hat den Ex-Chef bei der Raiffeisenbank niemand konsequent beaufsichtigt? Frauenquote, Konzernverantwortung, Megadebatte. Welchen haarigen Entscheid muss der Nationalrat beim neuen Aktienrecht zuerst fällen? Antworten jetzt dann gleich bei uns im Info 3 mit Isabel Meissen. Zuerst zu den Nachrichten mit Dominic Rolli. Es kommt doch nicht zum diplomatischen Eklat in Europa.
Der italienische Premierminister Giuseppe Conte wird morgen den französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Frankreich treffen. Das bestätigte der Élysée-Palast. Die Regierung in Rom hat zuvor gedroht, das Treffen abzusagen, wegen kritischer Äußerungen Macrons. Hintergrund ist ein Streit um das Flüchtlingsschiff Aquarius. Italien hatte sich geweigert, die Flüchtlinge auf dem Boot aufzunehmen. Daraufhin warf Macron der italienischen Regierung Verantwortungslosigkeit und Zynismus vor. Macron und Conte hätten in der Nacht miteinander telefoniert. Macron habe dabei gesagt, er habe Italien nicht beleidigen wollen. Nun soll das Treffen wie geplant morgen in Paris stattfinden. Der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny ist freigelassen worden nach 30 Tagen Arrest und kurz bevor heute um 17 Uhr die Fußballweltmeisterschaft in Russland beginnt. Nawalny bestätigte seine Freilassung auf Twitter. Nawalny und seine Anhänger hatten am 5. Mai in vielen russischen Städten gegen Präsident Wladimir Putin demonstriert. Die Polizei nahm etwa 1600 Menschen fest. Auf der Bahnstrecke zwischen Basel und Biel durch den Jura sollen künftig Doppelstockzüge fahren können. Das verlangt der Ständerat. Der Bundesrat solle sich dafür einsetzen, dass die Tunnel entsprechend erhöht würden. Das verlangten vor allem Basler und Jurassier-Standesvertreter. Das eingesetzte Rollmaterial auf der Linie über Delsberg und Laufen sei teilweise unter jedem Hund, sagte der Basler Claude Janiak. Verkehrsministerin Doris Leuthard beruhigte, ein Ausbau der Strecke Basel-Delsberg sei bereits vorgesehen. Die Abteilung Information von Radio SRF solle in Bern bleiben und nicht nach Zürich umziehen. Dieser Meinung ist die Konferenz der Westschweizer Kantonsregierungen und fordert den Verwaltungsrat der SRG auf, entsprechende Pläne zu überdenken. Bern sei ein Bindeglied zwischen der deutsch- und französischsprachigen Schweiz. Eine dort beheimatete Redaktion könne differenzierter und umfassender über die Westschweiz berichten, als wenn sie von Zürich aus arbeite, heißt es in der Mitteilung. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 8573 Punkten, ein Minus von 0,7%. Der Euro wird zu 1.16.25 Franken gehandelt, der Dollar zu 98,33 Rappen. Das Wetter: heute und morgen scheint überwiegend die Sonne, im Norden hat es zeitweise dichtere Wolken. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden um 22 und im Süden um 27 Grad.
Mittag.
Hat bei der gut schweizerischen Raiffeisenbank eine Art Sonnenkönig regiert? Zu diesem Schluss kann man kommen, wenn man den Bericht liest, den Raiffeisen von der Aufsichtsbehörde FINMA bekommen hat. Ex-Chef Pirin Vinzenz soll vieles eigenmächtig entschieden haben. Der Verwaltungsrat habe ihm praktisch Blankoschecks für Projekte und Budgets ausgestellt. Wie muss man das einordnen? Das habe ich mit Wirtschaftsredaktor Massimo Agostinis angeschaut. Ich habe ihn gefragt, wie oft bekommt eine Bank eine so vernichtende Bewertung von der FINMA?
Das passiert tatsächlich nicht sehr oft, schon gar nicht in dieser Detailtreue. Man muss sagen, dieser Bericht oder dieses Kommuniqué von heute von der FINMA ist quasi eine Generalabrechnung mit der Amtsführung von Pierin Vinzenz. Er selber wird mit dem Namen nicht genannt, aber jeder weiß, dass es um ihn geht. Es ist kein juristisches Urteil, also man weiß nicht, ob er sich strafbar gemacht hat damit. Aber die FINMA, welche die Banken beaufsichtigen muss, aus ihrer Sicht hat die Bank versagt, wenn es um die Aufsicht über ihn gegangen ist.
Der Verwaltungsrat sei ein Kopfnicker-Gremium gewesen für Pirin Vinzenz und seine Projekte, so steht das im Bericht. Lag das eher an den Strukturen oder an der Person Vinzenz?
Nun, Pierin Vinzenz, das ist eine gewinnende Persönlichkeit. Und wenn eine solche Persönlichkeit einem schwachen Gremium gegenüber sitzt, welches seine Kontrollkompetenzen nicht wahrnimmt, dann kann man sich schon vorstellen, dass so eine Persönlichkeit die Freiräume zu nutzen beginnt, die sich ihm bieten.
Am Samstag ist die Generalversammlung der Raiffeisen. Der Verwaltungsrat will offenbar, so heißt es in Medienberichten, heikle Themen ausklammern, vertagen, zum Beispiel die Décharge, den Lohnzuwachs. Ist das eine vernünftige Idee angesichts der Lage oder ist es bloß eine Methode, Gras über alles wachsen zu lassen?
Man versteht es tatsächlich nicht ganz, schon gar nicht jetzt, wo dieser FINMA-Bericht oder dieses FINMA-Kommuniqué auf dem Tisch liegt. Man hat fast ein bisschen den Eindruck, als befürchte dieser Verwaltungsrat, dass es zu einer Abrechnung kommen könnte, obwohl weite Teile des jetzigen Verwaltungsrates, die waren damals gar nicht im Amt, aber es scheint so, als möchten sie mit dieser alten Geschichte nicht allzu groß in Verbindung gebracht werden.
Alte Geschichten, also dieser FINMA-Bericht, hat denn der jetzt keine weiteren Konsequenzen? Ist der Umbau der Bank, die Veränderungen, sind die schon eingeleitet?
Die Bank hat, kaum war Pierin Vinzenz weg oder von Bord, hat sie selber Maßnahmen ergriffen. Die FINMA hat dort schon begonnen zu intervenieren, respektive man wusste, sie guckt die Raiffeisen jetzt genau an. Man hat unterdessen den Verwaltungsrat, weite Teile ersetzt. Das sind andere Leute, die mehr vom Fach sind. Man erfüllt recht viele Forderungen, welche die FINMA aufgestellt hat. Und die FINMA hat heute angekündigt, dass sie weiter prüfen wird, aber wenn es so weitergeht, dass die Raiffeisen auf dem richtigen Pfad ist.
Informationen von Wirtschaftsredaktor Massimo Agostinis.
Mittag.
Jetzt zu José und zu einer fragwürdigen Geschichte aus der Schweizer Baubranche. Dem 58-jährigen Bauarbeiter José wird gekündigt aus wirtschaftlichen Gründen. Wenig später bietet ihm die gleiche Firma wieder eine Stelle an, aber nur temporär und zu einem tieferen Lohn. Er habe keine andere Wahl gehabt, als dieses Angebot anzunehmen, sagt José. Das Beispiel aus Genf zeigt, es gibt solche Fälle von Fire and Hire, also feuern und zu schlechteren Bedingungen wieder anstellen. Hat das auf dem Schweizer Bausystem? Wirtschaftsredaktor Andi Lüscher.
Das Beispiel in Genf dürfte kein Einzelfall sein. Radio SRF liegt ein vertrauliches Gutachten, das die Baubranche angefordert hat, vor. Darin steht, 2016 sei der Bestand an Temporärarbeitern in der Alterskategorie Ü50 um 20% gestiegen gegenüber dem Vorjahr und damit deutlich stärker als bei den jüngeren Angestellten. Frühere Zahlen des Arbeitgeberverbands der Temporärbranche Swiss Staffing zeigen, dass diese Entwicklung schon früher in Gang gesetzt wurde. Gewerkschaftsvertreter Nico Lutz fühlt sich bestätigt.
Wir haben von verschiedenen Bauarbeitern Kenntnis, die in dieser Situation sind. Viele, die lange in der gleichen Firma gearbeitet haben, dann mit 50, 55 entlassen werden und die letzten Jahre als temporäre, zum Teil in unwürdigen Situationen arbeiten müssen. Das ist eine sehr harte Situation für diese Leute.
Hart, weil für temporär Angestellte Kündigungsfristen von ein paar wenigen Tagen gelten, hart aber auch, weil temporär Angestellte weniger verdienten.
Temporär Beschäftigte, die werden nicht 12 Monate beschäftigt im Jahr. In der Regel im Sommer, wenn es sie braucht. Im Winter müssen sie dann oft stempeln, haben keine Arbeit und so riskieren sie, zu große Beitragslücken zu haben und dann auch ihr Anrecht auf FAR zu verlieren.
FAR, damit ist die Frührente ab 60 gemeint, die für das Bauhauptgewerbe gilt. Angestellte erhalten diese Rente nur, wenn sie in den letzten 7 Jahren vor der Rente nicht mehr als 2 Jahre arbeitslos waren. Und diese 2 Jahre seien mit den arbeitsfreien Wintermonaten schnell einmal erreicht, sagt Nico Lutz. Warum der Bestand an Temporärarbeitern bei den Ü50 überdurchschnittlich stark wachse, weiß auch der Baumeisterverband nicht. Mediensprecher Matthias Engel nennt aber rechtliche Vorgaben, die dafür verantwortlich seien, dass ältere Arbeitslose oft nur eine Temporärstelle angeboten bekämen.
Dass bei älteren Mitarbeitern die Kündigungsfrist doppelt so hoch ist, dass ein älterer Mitarbeiter, der auf Arbeitssuche ist und schon längere Zeit nicht mehr gearbeitet hat, zwingend mit dem Mindestlohn entgelt werden muss, den er zuletzt gehabt hat, und sei das vor 5 Jahren, als er noch ganz andere Aufgaben hatte.
Von einer systematischen Diskriminierung der Ü50-Angestellten will er aber nicht reden. Dass die Temporärarbeit ganz allgemein zunehme auf dem Bau, habe mit dem Zeitdruck zu tun, der auf den Unternehmen laste.
Der Bau ist eine Branche, wo man sehr flexibel sein muss. Die Aufträge müssen schnell durchgeführt werden, zu bestimmten Jahreszeiten. Und damit auch KMUs aus der Region Aufträge ausführen können, statt nur grosse, die allenfalls sogar aus dem Ausland in die Schweiz kommen, müssen sie sich punktuell verstärken können.
Arbeitgeber und die Gewerkschaften bewerten die Temporärarbeit also unterschiedlich. Das Thema dürfte auch bei den Verhandlungen um den neuen Landesmantelvertrag eine Rolle spielen.
Info 3 Mittag.
Der Nationalrat ist auf den ersten Kilometern eines Marathons. Er hat eine etwa neunstündige Debatte zum Aktienrecht begonnen. Der Gesetzestext ist 231 Seiten lang. Und schon der erste Punkt ist umstritten, die Konzernverantwortungsinitiative. Die will, dass bestimmte Schweizer Unternehmen auch bei Geschäften im Ausland Menschenrechte und Umweltstandards einhalten müssen. Es geht jetzt um die Frage, ob es da einen indirekten Gegenvorschlag geben wird. Von der Marathonstrecke berichtet Bundeshausredaktor Gaudenz Wacker.
Kinderarbeit in Textilfabriken, Umweltverschmutzungen durch Minen. An alledem sollen Unternehmen mit Sitz in der Schweiz sicher nicht beteiligt sein, auch nicht über Tochterfirmen im Ausland. Das ist das Anliegen der Konzernverantwortungsinitiative. Dafür will die Initiative Sorgfaltsprüfungspflichten verankern. Und Schweizer Unternehmen sollen haften, wenn sie im Ausland Menschenrechte nicht einhalten oder die Umwelt verschmutzen. Denn, so beklagt die grüne Nationalrätin Sibel Arslan,
würde in der Schweiz ungenügende Arbeitsbedingungen herrschen oder würde die Umwelt massiv geschädigt, gäbe es einen riesigen Aufschrei. Bestehen solche Situationen aber in Entwicklungsländern, herrscht leider zu oft Schweigen.
Das Anliegen der Initiative scheint populär. Über 100 Organisationen tragen es mit. Umfragen weisen zumindest auf Sympathien im Stimmvolk. Die Rechtskommission des Nationalrats hat daher einen Gegenvorschlag ausgearbeitet. Dieser trägt dem Anliegen der Initiative im Grundsatz Rechnung, schwächt sie in einigen Punkten aber ab. FDP-Nationalrat Giovanni Merlini.
Im Vergleich zur Volksinitiative fordert der Gegenvorschlag eine weniger starre Sonderregulierung für Konzerne mit Sitz in der Schweiz und schränkt deren Haftung auf das Verhalten von tatsächlich kontrollierten Unternehmen ein.
Insbesondere sollen Schweizer Unternehmen nicht auch noch für Lieferanten haften. Und ausgeschlossen wäre eine Haftung wegen Umweltschäden. Der Gegenvorschlag beträfe auch weniger Unternehmen als die Initiative. Von deutlich unter 1'000 ist die Rede. Doch Initiative wie auch Gegenvorschlag seien schon im Grundsatz abzulehnen, sagt SVP-Nationalrat Claudio Zanetti, zumal damit quasi Schweizer Recht ins Ausland exportiert würde.
Es ist äußerst fragwürdig, anderen Staaten unsere Rechtsordnung aufzwingen zu wollen. So etwas machen in der Regel nur Imperialisten oder Kolonialisten.
Abgesehen davon würden Schweizer Unternehmen damit erpressbar, sagt SVP-Nationalrat Pirmin Schwander.
Das lässt andere Firmen aus anderen Ländern, Schweizer Firmen, verunsichern, indem sie zum Beispiel einfach eine Klage lancieren und damit einen Reputationsschaden entstehen lassen.
Doch am Ende will der Nationalrat zumindest in die Richtung der Konzernverantwortungsinitiative gehen. Mit 121 zu 73 Stimmen stimmt er für den Gegenvorschlag. Die Initianten haben bereits erklärt, wenn der Gegenvorschlag auch vom Ständerat unverändert angenommen werde, würden sie ihre Initiative zurückziehen.
Das war Info 3, heute mit Julia Villino und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.